Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nach Moskau zieht es nicht nur die drei Schwestern in Anton Tschechows gleichnamigem Schauspiel, sondern immer wieder auch die Norddeutschen Zeitungen im Januar 1925. Nachdem wir uns vor wenigen Tagen mit den Altonaer neuesten Nachrichten auf die Suche nach Leo Trotzki gemacht haben, besuchen am 24.01. die Harburger Anzeigen und Nachrichten, die größte sowjetische Stadt, die seit der Oktoberrevolution auch wieder als Hauptstadt firmierte. Neben den klassisch-historischen Sehenswürdigkeiten um den Roten Platz führt Autor Konrad Ehlert uns unter anderem auch in das dort nach dessen Tod vor Jahresfrist errichtete Lenin-Mausoleum, schaut sich in den Geschäften um und ahnt an den ersten Bohrlöchern für eine U-Bahn den großen Umbau voraus, der auf Moskau in den Folgejahren in der Tat zukommen sollte. Es liest Frank Riede.
Unter der roten Fahne des Kreml von Dr. Konrad Ehlert. Moskau Anfang Januar. Über der alten Javenburg des Kreml von der runden Kuppel des ehemaligen Gerichtsgebäudes weht die rote Fahne des Kommunismus. Und nachts, wenn sich die dunkle Silhouette der vielen Kuppeln und Türme fantastisch gegen den kalten Himmel abzeichnet, leuchtet sie gespenstisch hell, brennend rot, wie eine Geschäftsreklame von einer ständigen Lichtquelle bestrahlt. Man muss es den Regierenden der SSSR überhaupt lassen. Die Reklame verstehen sie meisterhaft. Plakate überall, meistens in der bekannten Manier des Konstruktivismus, in den Buchhandlungen überwiegend die Reklame für das eigene System, wenn das alles das Werk des bekannten Kommissars für Volksaufklärung Lunatscharsky ist, so ist sein Verdienst um den Sowjetstaat unbestreitbar. Eine große Propaganda ferner kämpft gegen die Religion in Flugschriften und Plakaten, und manche Kirche ist Museum geworden. Und dennoch, auf einigen Plätzen stehen große Mengen von Weihnachtsbäumen, obwohl das Fest, ja, man feiert auch hier Weihnachten, längst vorbei ist. Weshalb, frage ich? Das ist für Weihnachten alten Stils, lautet die Antwort. Also auch das gibt es noch. Vor der unscheinbaren iberischen Kapelle mit dem alten, wundertätigen Bild drängt sich das Volk. Es küsst die abgewetzten Stufen zu dem Heiligtum. Hier hat die Propaganda ohne Gott noch nichts erreichen können. Aber das neue Staatsheiligtum steht ein paar Schritte weiter, wenn man an der Kapelle vorbei auf den Roten Platz. Eine wunderliche Laune der Weltgeschichte hat ihn so schon lange vor der Ära des Kommunismus genannt, kommt. Es ist ein kleiner, schlicht wirkender Bau, provisorisch aus dunklem Holz errichtet, dessen Hintergrund die Kremlmauer und die an ihr liegenden Gräber der gefallenen Kommunisten sind. Es ist das Mausoleum Lenins, in dem die Leiche des toten Zaren in gläsernem Sarg aufgebahrt liegt, Tag und Nacht von vielfachen Posten bewacht, an einigen Tagen und Stunden geöffnet für die Besichtigung. Ich war an einem Sonntag dort. Gegen Vorzeigen einer Legitimation erhielt ich die Einlasskarte. Vor mir stand ein Zug roter Infanterie eines Provinzregiments, der hergeführt worden war. Hinter mir wartete ein Trupp der kommunistischen Jugendorganisation mit ihrem roten Banner. Daneben eine Menge Volks jeden Standes, das geduldig wartet, bis der Posten den Eingang freigibt. Der ganze Raum ist innen mit Rot ausgeschlagen, das in dem gedämpften gelbroten Licht großer Ampeln noch brennender wirkt. Im Mittelraum steht der Sarg. Ein schmaler, erhöhter und durch Geländer abgeschlossener Gang führt an den Wänden um den Katafalk herum. Ein wächsern bleicher Kopf mit rötlichem Bart. Kein Totenfriede scheint über ihm zu ruhen, nervöse Unruhe, fast eine Qual und Angst spricht aus diesen Zügen, eine Angst, zu früh abgerufen zu sein. Wer durch die Straßen von Moskau wandert, dem scheint diese Angst nicht ganz begründet, denn man hat durchaus den Eindruck einer festen und militärisch gesicherten Diktatur. Ganz von selbst stellt sich die Parallele ein mit der Gestalt eines Ahnherrn des Romanow-Hauses, mit Peter dem Großen. Er verlegte seine Residenz von Moskau nach Petersburg. Lenin legte sie wieder zurück nach der alten Zarenstadt. Auch er brach von Neuem die Tore auf, versuchte es wenigstens, die von der russischen Welt zur internationalen führen. Und wahrscheinlich ist Moskau in diesen letzten Jahren mehr europäische Großstadt geworden, als Peter es mit seiner Lieblingsstadt erreichen konnte. Wenn man von dem durch das Klima bedingten Unterschied der Kleidung absieht, so ist die Ähnlichkeit, die äußere Ähnlichkeit Moskaus mit einer europäischen Durchschnittsgroßstadt überraschend schnell allzu stark geworden. In den Vorstädten freilich ist manches Typische erhalten, im Zentrum überwiegt das andere. Nicht gerade, dass man viel internationales Publikum sieht, im Gegenteil, es ist Russland unter sich. Aber es fehlt der fantastische Zug, den einst das asiatische Russland, den die Kaukasier, Tataren und das Gemisch der anderen Völker dem Straßenleben gab. Auch die Isiwoschtschiks, Troika-Kutscher leben noch, sind noch genauso tüchtig in der Kunst, Fremde übers Ohr zu hauen, aber sie haben unheimliche Konkurrenten in Gestalt von Autodroschken bekommen, die den gelben Streifen um die Karosserie zeigen und deren Führer im Handeln noch tüchtiger sind. Auch eine Autobuslinie mit großen, vorbildlich eingerichteten Wagen geht durch die Hauptstraßen. Und an einigen Stellen wird, Vorbote einer neuen Zeit, mit Versuchsbohrungen für eine Untergrundbahn begonnen. Quer über die Hauptstraßen spannen sich große Leinwandstreifen, auf denen ich freudiges Wiedersehen mit bekannten Namen feiern kann. Rosita, Ossi, Oswalda schreien die Riesenbuchstaben in das Gedränge der Menschen hinab. Rom Tatar, hat Frau von Stahl von Moskau gesagt. Rom. Ja, die Ähnlichkeit könnte heute in der Herrschaft einer mussolinischen Diktatur zu finden sein. Das, was außer diesen allgemein großstädtischen Eigentümlichkeiten bestimmend für das Straßenbild ist, ist die Menge des Militärs. Man begegnet ihm überall. Die Uniform mit der spitzen Kapuze, den langen braunen Mänteln, siegt fast über den zivilen Pelz und die übliche Mütze. Soldaten überall. Die Entente könnte hier ihre Freude haben. Die Jugend ist militärisch organisiert, auch hier wieder die Erinnerung an Peter den Großen. Und wer sich einmal die Mühe macht und in das Museum geht, das der russischen Volkskunst gewidmet ist, wird hier wieder Soldaten finden. Soldaten aus Holz und Papier, Soldaten auf den Schachteln und Kästen in strammem Paradeschritt. Und als besondere Überraschung zum Beispiel ein Schachspiel, bei dem Bolschewiki und Menschewiki gegeneinander kämpfen, und es wird hier darauf ankommen, wer die Weißen, wer die Roten führt. Das ist das, was man sieht, was der Fremde sieht, wenn er durch die Straßen von Moskau geht. Aber es gibt vieles, was er kaum zu sehen bekommt, wovon er, wenn er sehr aufmerksam ist, vielleicht hier und da ein Zipfelchen merkt, nämlich das unsichtbare Auge, das über allem wacht, das sich für den Ausländer gleichermaßen wie für den ansässigen Genossen oder Bourgeois interessiert. Die Tscheka, die berüchtigte Geheimorganisation, ist offiziell aufgelöst worden. Dafür ist die SPU, was man ungefähr mit dem sinnigen Wort »hauptpolitische Verwaltung« übersetzen könnte, geschaffen worden. Der Name besagt genug über die Fülle ihrer Funktionen. Auch heute noch kann plötzlich eine Verhaftung erfolgen, ohne dass ein Grund sichtbar wird und eine Gefängnishaft verhängt werden, ohne dass jemand erfährt, weshalb. Wir sind bei uns in Deutschland daran gewöhnt, unter einer sichtbaren Hand zu leben. In Moskau und wahrscheinlich in ganz Russland wird dafür gesorgt, dass man nie das Gefühl verliert, in der Hand einer unsichtbaren Macht zu sein. Wenn eine Ähnlichkeit mit Deutschland ins Auge fällt, so ist es die einer gleichen Armut. Von Luxus ist hier nichts mehr merkbar. Alle sind arm. Das Leben ist teuer, die Preisschilder in den Geschäften bestätigen es, und der Verdienst ist gering. Aber das kann man, wir sehen es an uns, auch ohne Kommunismus haben.
Und Lenin liegt noch immer da, weiter aufwendig konserviert. Ab 1953 hatte er allerdings Gesellschaft durch Stalin, der sich neben ihn hat betten lassen und daraus ein Doppelmausoleum machte, dann aber von Chruschtschow 1961 wieder entfernt wurde. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.